Ich bin Tamara. Sollte euch zwar mittlerweile wahrscheinlich auch bekannt sein. Ich bin Tamara, das sind zumindest für mich, weil ich nun mal Tamara heiße, meine Auftaktworte in Vorstellungsrunden. Und den Namen von jemand anderem zu wissen, das ist ja nun wirklich ein guter erster Schritt, jemanden kennenzulernen. Und oft in solchen Vorstellungsrunden gibt es dann die Aufforderung, ja, sag deinen Namen und noch irgendeinen coolen, witzigen, zufälligen Fakt über dich. Und wenn dann diese Runden so sind, dann sind die Leute vor mir dran und es werden schon irgendwelche Fakten gedroppt und ich bekomme langsam so Stress, weil ich denke, was könnte ich denn nur sagen? Der eine sagt dann, ja, ich bin Tobi und ich habe mal zufällig Herbert Grönemeyer umgerannt. Und die nächste sagt, ja, ich bin Julia und ich hatte mal einen Nebenjob als Burgführerin und habe da immer Mittelalterkostüm getragen. Und ich überlege in diesen Runden immer ganz krampfhaft, was könnte mir denn jetzt nur einfallen? Mich stresst das dann immer. Und ich habe mir dann vor Jahren irgendwann mal gedacht, damit ich jetzt in diesen Vorstellungsrunden nicht immer so gestresst bin, überlege ich mir jetzt irgendwas, was ich einfach dann immer sagen kann, wenn mir spontan nichts anderes noch einfällt. Ja, ich bin Tamara und als Teenie habe ich mal in einer christlichen Tanzgruppe namens Holy Flames getanzt und ja, wir hatten auch Auftritte und es gibt zum Glück keine Videos. Hoffe ich zumindest. Vorstellungsrunden sind immer eine gute Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen und etwas über sie zu erfahren. Aber natürlich gäbe es noch mehr über mich zu erzählen, wenn ich gefragt werde, wer ich bin. Es gibt schließlich ja auch mehr über mich als jetzt nur meinen Vornamen und so einen einzigen Fakt. Ich bin zum Beispiel eine Frau, Tochter, Schwester, Freundin, Christin, Pastorin, Klavierspielerin, Liebhaberin schokoladiger Kaffeebohnensorten, Europäerin und so weiter und so fort. Nach den beiden Worten ich bin, folgt also etwas über meine Identität, wer ich bin, wie ich in Beziehung zu anderen Menschen stehe. Und in einigen meiner Selbstzuschreibungen bin ich ziemlich sicher und überzeugt, jedoch bin ich ja manchmal auch verunsichert mit den Fragen, ja, wer bin ich und wer will ich eigentlich sein? Wir haben ja in Deutschland mittlerweile eine Gesellschaft, die ziemlich individualisiert ist, in der wir unsere Identität nicht nur als Teil einer Gruppe begreifen, sondern für uns selbst Klarheit haben wollen, wer wir sind, wer bin ich. Wir begreifen uns als Individuum, nicht nur als Teil einer Volksgruppe, Familie, sondern als individueller Mensch mit eigenen Möglichkeiten und Freiheiten. Jeder Mensch ist einzigartig, hat eine Würde, einen Wert. Jeder Mensch hat Selbstbestimmungsrecht, ein Selbstbestimmungsrecht und auch Freiheiten. Und das eröffnet immer wieder Möglichkeiten. Wir können unseren Lebensweg mit großer Freiheit wählen, aber ja, manchmal überfordert das natürlich auch. Denn wir sind ja in einer multioptionalen Gesellschaft. Das heißt, uns stehen so viele Möglichkeiten offen, was oder wer wir sein wollen. Welchen Beruf wir ergreifen, welche Beziehungen wir eingehen, wo wir leben wollen und vieles mehr. Wer bin ich? Eine Frage, die manchmal eben gar nicht so einfach zu beantworten ist, wenn es so viele Optionen gibt. Und einfacher, finde ich, ist es da, nach unseren Bedürfnissen zu fragen. In dieser Welt, in der wir versuchen, unseren Weg zu finden mit all den Freiheiten und Optionen, ja, da versuchen wir herauszufinden, wer wir sind. Und wir sind alle Menschen, die Lebenshunger haben, Licht brauchen, Wegweisung brauchen. Wir haben also Bedürfnisse, die wir nicht selbst stillen können, sind aber gleichzeitig ja extrem auf uns selbst bezogen. Die Individualisierung führt dazu, dass wir auch doch in Notsituationen oft erstmal auf uns schauen und uns auch auf uns selbst verlassen wollen. Das ja, führt ja zu Egoismus. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es führt dazu, dass wir manchmal glauben, wir müssen aber auch ja, aus allem uns selbst heraus retten. Wie Münchhausen, der mal dachte, er könne sich selbst so an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Wir leben also in einer Zeit, in der wir extrem individualisiert sind, wo wir uns sehr um uns selbst drehen, wo wir immer wieder klar haben wollen, wer bin ich eigentlich, was ist meine Rolle in Familie, in meiner Arbeit, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Und in diesem Zuge bin ich unweigerlich auf die Ich-Bin-Worte Jesu gestoßen. Jesus macht im Johannesevangelium eine Vorstellungsrunde. In den sogenannten Ich-Bin-Worten sagt er den Jüngern damals und auch uns heute: Ich bin der, der dich satt macht, der dir Licht ist. Ich bin der Weg und noch einiges mehr. Mitten hinein in unsere Welt, in der wir uns so oft um uns selbst kreisen, da leuchten diese Worte Jesu auf. Jesus stellt sich im Johannesevangelium nicht nur vor, sondern gibt uns zu verstehen, du musst nicht alles sein, du musst nicht alles retten und auch nicht alles können. Du musst dich auch nicht nur auf dich selbst verlassen, denn ich bin ja da. Jesus gebraucht diese Formulierung, ich bin, mehrere Male im Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Jesus sagt uns damit ganz grundsätzlich auch etwas. Hör auf, dich um dich selbst zu kreisen. Das musst du gar nicht. Du musst, wenn du nach Halt suchst, gar nicht bei dir selbst suchen. Du bist auch gar nicht der Mittelpunkt der Welt, denn ich bin es und ich bin ja für dich da. Und ich gebe dir, was du sonst nirgendwo bekommst. Jesus stellt sich vor und offenbart sich. Das hilft uns, ihn besser kennenzulernen, immer wieder. Und es schafft eine Grundlage, ihm zu vertrauen und mit ihm eine Beziehung aufzunehmen. Und ich finde es eigentlich einen ganz schönen Start ins neue Jahr, diese Vorstellungen von Jesus miteinander zu hören und Jesus dadurch ja immer wieder neu kennenzulernen. Jesus stellt sich in den Ich-Bin-Worten selbst vor und gibt Gott, also sich selbst, dadurch eine Bezeichnung. Und das haben wir letzte Woche schon mal gehabt. Letzte Woche haben wir von Hagar gehört, die Gott einen Namen gegeben hat. Weil Hagar erlebt hatte, dass Gott sie wahrnimmt, sie sieht, gab sie ihm den Namen, du bist ein Gott, der mich sieht. Und es wächst da so ein Vertrauen von Hagar zu Gott. Dieser Gottesname ist ja nicht einfach nur ein Name wie jemand, der Fritz heißt oder Hannelore oder irgendwie anders. Der Theologe Gerhard von Rath sagte dazu mal, nach antiker Vorstellung war der Name nicht Schall und Rauch, sondern es bestand zwischen ihm und seinem Träger eine enge, wesensmäßige Bezogenheit. Im Namen existiert sein Träger und deshalb enthält der Name eine Aussage über das Wesen seines Trägers oder doch etwas von der ihm eigenen Mächtigkeit. Also dieser Name, den wir letzte Woche gehört haben, du bist ein Gott, der mich sieht, der sagt etwas über das Wesen Gottes aus. Er drückt eine Beziehung zwischen Hagar und Gott aus. Und das allein ist ja schon spektakulär. Gott nimmt uns wahr und will mit uns kommunizieren. Wenn Jesus sich in diesen Ich-Bin-Worten vorstellt und selbst offenbart, meint er das ähnlich. Seine Identität, das, was er ist, das ist auf eine Beziehung mit uns ausgelegt. Die Ich-Bin-Worte sind ein Schlüssel dafür, Jesus besser zu sehen. Er stellt sich vor, offenbart sich, damit wir ihn besser sehen können. Denn oft ist es ja so, es hilft uns, jemanden zu vertrauen, der etwas von sich preisgegeben hat. Wir lernen diesen Menschen dadurch besser kennen. Und ich möchte zu Beginn des Jahres mit euch einige dieser Ich-Bin-Worte anschauen, weil diese Worte Jesu Selbstoffenbarungen sind. Sie geben uns einen Blick darauf, wer Jesus ist, was er für uns ist. Und damit, weil er der Sohn Gottes ist, wie Gott ist. Und heute möchte ich das erste dieser Ich-Bin-Worte mit euch auf uns wirken lassen. Johannes 6, Vers 35. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Was diesem Satz vorausgeht, ist die Geschichte darüber, dass Jesus viele tausende Menschen satt gemacht hatte mit Broten und Fischen. Die Menschen, die damit dabei waren, die waren auch am nächsten Tag noch beeindruckt. Denn etwas war anders als sonst, wenn sie miteinander Brote und Fische teilten. Das Brot, das sie von Jesus bekommen hatten, machte sie so wirklich satt, so richtig, wie sie es noch nie zuvor geworden waren. Und darüber wollen sie mit Jesus reden und die Galiläer suchen ihn und fragen ihn, können wir nicht von dir jeden Tag dieses Brot bekommen, das uns wirklich satt macht, sodass wir nie wieder hungern müssen? Die Menschen damals hatten eine Sehnsucht, satt werden. Ein Brot, das einmal für immer satt macht, nie mehr hungrig sein, kann eigentlich gar nicht funktionieren. Brot ist zwar ein tolles Lebensmittel, wir haben vorhin einige Fakten auch darüber gehört, aber naja, so nachhaltig wirkt es dann doch nicht. Wir müssen es immer wieder zu uns nehmen. Und ja, wenn wir es essen, dann hört der Magen erstmal auf zu krummeln, wir bekommen Nährstoffe, werden auch satt, doch die Erfüllung aller Sehnsüchte kann das Brot aus Mehl und Wasser nun nicht bieten. Jesus hingegen gibt nicht nur Brot, er ist das Brot und er stillt den Lebenshunger tatsächlich. Das kann er natürlich nur sagen, weil er Gottes Sohn ist. Er ist kein vergängliches Lebensmittel, sondern er selbst ist es, der satt macht. Die Frage ist, was bedeutet dieses Sattwerden eigentlich? Was ist dieser Lebenshunger? Gerade jetzt zu Beginn eines neuen Jahres zeigt sich die Sehnsucht nach Erfüllung, zum Beispiel in guten Vorsätzen mit dem Ziel, glücklicher werden, zufriedener werden. Während das normale Brot zwar den Magen füllt, gibt es da eine Sehnsucht nach etwas, was wirklich erfüllt. Dieser Lebenshunger macht sich vielleicht in so einer inneren Unruhe aus, in einem Getriebensein, nie irgendwo ankommen können, nie zufrieden sein, immer weiter. Damals wie heute waren Menschen auf der Suche. Was macht das Leben aus? Was bringt Erfüllung? Was macht wirklich satt? Eine neue Beziehung, ein neuer Job, ein neues Hobby oder irgendein Influencer auf Social Media, eine spannende Buchautorin, die ein erfülltes Leben verspricht. Und auf der Suche nach Erfüllung und Sättigung überfüllen wir uns dann auch ganz schnell. Und so, ja, stopfen wir uns zu, beschäftigen uns, um den Hunger auch nicht mehr so richtig wahrnehmen zu müssen. Sodass wir zwar das Gefühl haben, gesättigt zu sein, aber eigentlich hat das nicht wirklich zufrieden und satt gemacht. Natürlich kann man den ganzen Tag Toastbrot essen und das Gefühl dann haben, etwas im Magen zu haben. Aber wirklich sättigen tut das ja irgendwie dann doch nicht. Und je mehr wir uns vollstopfen und beschäftigen und übersättigen, desto weniger Platz ist für das, was wirklich satt macht. Während wir versuchen, den Lebenshunger zu stillen, übertreiben wir es maßlos, suchen überall und nirgends nach etwas, das glücklich und zufrieden macht. Und während wir unser Leben vollstopfen und uns ja beschäftigen, sehen wir gar nicht das, was Erfüllung bringt. Ja, wir haben Hunger und Sehnsüchte und wir beschäftigen uns auch manchmal mit allen möglichen Dingen, die nicht wirklich lebenssatt machen. Was macht wirklich satt? Ist eine Frage, die wir uns stellen können, jeder von uns natürlich. Jesus lädt dich ein, mal auf die Pause zu drücken und zu schauen, was beschäftigt dich nur in deinem Leben und was hingegen bringt ja Erfüllung, Sinnerfüllung. Schau mal abseits von allen anderen und von allem anderen, nur in Gemeinschaft mit Jesus im Gebet. Was bringt dir Zufriedenheit? Höre in dich selbst hinein. Nimm dir Zeit für dich, auch für deine Bedürfnisse, für deine Sehnsucht. Jesus möchte dich satt machen und in der Beziehung mit ihm kannst du auf das schauen, was dir fehlt, wo du einen Lebenshunger spürst. Und Jesus sagt, er ist derjenige, der satt macht, der Ruhe schenkt, der dich versorgt, der auch sieht, wo du eine Not hast, wo du einen Hunger hast, der dich satt macht. Jesus möchte deinen Hunger stillen und das nicht, indem du anderen Menschen hinterherlaufen musst und dir von ihnen das Gefühl abholen musst, bestätigt zu werden, sondern Jesus will so eine ganz tiefe Zufriedenheit geben durch ihn. Satt werden durch Jesus als Brot des Lebens, mit dem, was er den Menschen damals in Galiläa versucht klarzumachen. Gott ist euch Menschen so nah, wie ich es euch bin. Gott ist ansprechbar, nicht weit weg. Er hat jeden Einzelnen von euch im Blick. Er sorgt sich um euch. Wir erinnern uns an Hagar letzte Woche. Du kannst dir gewiss sein, du bist etwas wert. Und das, was du dir von deinem Leben erhoffst, macht etwas aus und geht nicht unter den vielen Sehnsüchten aller Menschen in der Welt. Du bist eingeladen zur Gemeinschaft. Alles, was du zum Leben brauchst, ist da. Jesus nahm sich damals für die Galiläa-Zeit, schenkte ihnen Aufmerksamkeit, versorgte sie, auch leiblich, teilte mit ihnen Gemeinschaft. Seine Nähe machte sie satt und zufrieden. Eigentlich klingt das nach etwas, was wir auch haben können. Zeit miteinander verbringen, zuhören, miteinander essen und Gemeinschaft. Und das in dem Wissen, dass Jesus bei uns ist. Er ist das Brot des Lebens. Mit ihm leben bedeutet, satt zu werden. In seiner Gegenwart können all die Dinge, die uns überfüllen oder auch ja manchmal beschäftigen, pausieren und ruhig werden. Und wir können einen Blick darauf werfen, was uns wirklich Zufriedenheit gibt. Und um an den Anfang anzuknüpfen, in unserer individualisierten und multioptionalen Gesellschaft mit den vielen Möglichkeiten, wo manchmal der Kopf schwirrt, da ist es gut, innezuhalten und in Gemeinschaft mit Jesus zu schauen, was macht wirklich zufrieden. Wir haben Bedürfnisse, die wir nicht selbst stillen können, die wir aber auch gar nicht selbst stillen müssen. Denn Jesus stellt sich uns vor und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Seine Vorstellungsrunde ist eine Einladung, ihm zu vertrauen, dass wir bei ihm innere Ruhe finden können und dass wir bei ihm satt werden können. Amen.